Wenn ich meine VO2 Max steigern möchte, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, wenn ich jetzt, sage ich mal, grundsätzlich erstmal regelmäßig trainiere, also das vorausgesetzt, dass man durchaus, dass es sich lohnt, in die Intervalle zu gehen.
Wer sich etwas ernsthafter mit dem Lauftraining beschäftigt, wird an diesem Parameter nicht dran vorbeikommen. Ja, manche würden sogar sagen, es ist der wichtigste Parameter, der am Ende entscheidet, wie schnell wir sind. Die Rede ist natürlich von der VO2 Max, der maximalen Sauerstoffaufnahme. Wenn es darum geht, die VO2 Max zu verbessern, scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf Intervalle, die anderen auf lange Grundlagen-Ausdauereinheiten. Was ist also der schnellste Weg ans Ziel? Diese Frage und viele mehr beantwortet uns in dieser Folge Sportwissenschaftler Dr. Oliver Quittmann. Er forscht und doziert am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Sporthochschule Köln, trainiert die amtierende Paralympics-Weltmeisterin im Handbike Annika Zeilen-Giles und ist selbst langjähriger Ausdauersportler. Mit seinem eigenen Podcast und Science Slam leistet er außerdem seinen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation. Im Gespräch mit mir, Elliot, teilt er mit uns die aktuellsten Studien rund um die heiß diskutierte VO2 Max. Und ab der zweiten Hälfte gibt's dann auch ganz konkrete Praxistipps, um unsere persönliche VO2 Max zu steigern. Also, lausche auf für ganz viel geballtes Wissen in dieser Mega-Folge und viel Spaß beim Hören. Hi Oliver, willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Hi Elliot, ja, mir geht's super. Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht und dass wir jetzt eine Runde sprechen können. Mir geht's hervorragend.
Cool, ja, ich freue mich, dass du fit bist. Hast ja schon angesprochen. Ich lag letzte Woche auf jeden Fall mit Corona flach. Ich hoffe, man hört's nicht allzu sehr an meiner Stimme. Ich fühle mich soweit wieder fit und hergestellt, aber ja, vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen an der einen oder anderen Stelle, falls meine Stimme auf einmal dünner wird. Das hat nicht irgendwie damit zu tun, dass ich Hangover bin oder so, sondern dass ich leider letzte Woche krank lag. Es hat mich erwischt sozusagen.
Bei mir hört es sich auf jeden Fall sehr satt und sehr klar an.
Das freut mich. Dann hoffe ich natürlich für unsere HörerInnen auch. wie sah es denn bei dir aus? Du warst ja nicht krank. Wie sieht's gerade da aus? Bist du irgendwie im Training? Hast du die Woche schon Sport gemacht? Oder vielleicht am Wochenende? Erzähl doch gerne mal von deinem Trainingsalltag.
Von meinem Trainingsalltag? Also ich bin jetzt nicht im Leistungssport direkt selber unterwegs. Das gibt es ja teilweise auch schon Leute, die in der Sportwissenschaft richtig gut unterwegs sind. Ein Kollege von mir aus den Niederlanden, Bas van Horen zum Beispiel, der läuft dann irgendwie so eine flache 14 auf 5. Da bin ich nicht unterwegs, aber ich habe mich tatsächlich diese Woche für meinen ersten Marathon im nächsten Jahr in Köln angemeldet. Insofern ist das Training gestartet und ich habe auch schon die ersten Intervalle diese Woche absolviert.
Na Mensch, ja richtig geil. Erstmal gratuliere, dass du dich angemeldet hast. Das Training geht jetzt los. Auch cool, dass du schon Intervalle geballert hast. Darüber werden wir wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Ja, wie waren die Intervalle für dich? Bist du da so Intervalltyp oder magst du lieber die langen Distanzen?
Also ich mag beides. Also ich finde, beides hat einen Reiz. Ich laufe sehr, sehr gerne lang und locker, wie man so schön sagt. Also die klassischen längeren Läufe. Aber ich mag es vor allen Dingen auch, Intervalle zu laufen. Jetzt gerade sogar noch mehr, weil ich hatte ein bisschen Probleme mit der Wade. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon meinen ersten Marathon dieses Jahr gemacht. Und deswegen war das so eine kleine Genugtuung. Ich habe mit Studierenden aus Düsseldorf, da ging es so um das Thema Lauftechnik, aber auch Intervalltraining. Und da musste ich natürlich dann auch ein bisschen performen. Und das waren dann insgesamt 4x1:30 zügig. So.
Okay, also du bist da tatsächlich so eher motiviert am Start, weil es gibt ja auch die Leute, die einfach Intervalle ja überhaupt nicht abkönnen.
Also ich finde das toll. Also ich mag das total gerne, mich da auch mal ein bisschen auszubelasten und zu merken, ah, das geht noch. Gerade auch so das letzte Intervall dann nochmal ein bisschen schneller, obwohl es dafür gar keine Studienlage gibt, aber ich mag das, aber ich könnte das jetzt auch nicht jeden Tag. Und ich glaube, das ist auch nicht das beste Training dann.
Ja, ich glaube auch, so sehr darf man es ja auch nicht übertreiben. Ich muss sagen, ich mag Intervalle so, ich habe so eine Hassliebe irgendwie, obwohl ich eigentlich schon HIITs zum Beispiel ganz gern mag. Also ich mag schon harte Einheiten, schnelle, kurze, harte Einheiten. Aber gerade wenn es ums Laufen geht, da enjoy ich dann gerade, glaube ich, diese langen Läufe. Also wenn es so um Kraft und so geht, gerne irgendwie lieber kurz und hart. Aber beim Laufen, ja. Wie gesagt, die regenerativen Läufe, die langen, gechillten Läufe sind für mich ein schöner Ausgleich dann vielleicht auch gerade zu diesen kurzen, schnellen Einheiten.
Also man sieht ja auch meistens dann mehr. Also man ist ja dann auch meistens in einer schöneren Umgebung. Intervalle sind eher so auf der Bahn oder auf so eine feste Strecke, eine Runde. Und man kann sich nicht so viel unterhalten, wenn man das irgendwie gerne zusammen machen möchte.
Ja, stimmt. Also mit der Landschaft sprichst du auf jeden Fall was an. Also ich habe auch nicht so schöne Strecken dann halt, wie du gerade gesagt hast, wenn ich meine Asphaltintervalle mache, habe ich sehr langweilige Strecken tatsächlich. Aber ehrlich gesagt, da ich jetzt gerade in der Sportpause bin, würde ich mir beides herwünschen. Also ich wäre froh, wenn ich eins von beiden jetzt wieder starten könnte. Würde mich gar nicht beklagen. Ich bin auch sehr gespannt tatsächlich, was, um in unser Thema einzuspringen direkt, was die Sportpause vielleicht auch mit meiner VO2 Max gemacht hat. Weil ich habe vorhin noch gelesen, dass man, glaube ich, ab 12 Tagen Sportpause oder so schon bis zu 7% oder so davon verlieren kann. Findest du dich jetzt, also kannst du gerne einhaken, falls das komplett Fake News ist, was ich da gelesen habe.
That's aber, fake news. Totally fake news.
Aber genau, das habe ich tatsächlich gelesen und habe mich dann direkt irgendwie angesprochen gefühlt, weil ich ja jetzt auch schon fast 10 Tage dann im Endeffekt nicht gelaufen bin oder Sport gemacht habe. Und das sicherlich auch einen Effekt auf meine VO2 Max hat, richtig?
Ja, also das, was du jetzt gerade an Zahlen gesagt hast, das erscheint mir schon sehr extrem. Also diese Zahlen kenne ich jetzt so nicht. Also natürlich ist es so, dass wenn du ein D-Training hast, das kann eine Saisonpause sein, das kann eine Verletzungspause sein, das heißt Reize fallen aus, dann wird sich das körperliche System und auch deine sogenannte VO2 Max als einen Parameter daran anpassen und sich reduzieren. Aber man kann so eine grobe Daumenregel da anwenden, das, was lange braucht, um sich wirklich zu entwickeln, das hält auch relativ lang. Deswegen würde ich sagen, wenn du jetzt mal 12 Tage irgendwie da Sportpause hast, dann ist die nicht sofort weg. Und so 7% hast du gesagt, halte ich für sehr, sehr viel. Also das glaube ich nicht, dass das so schnell ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn du jetzt in so einer Saisonpause zum Beispiel eine Intervalleinheit in der Woche machst, jetzt im Radfahren war das in der Studie, aber dass du dadurch die VO2 Max besser erhalten kannst, als wenn du jetzt Umfang und Intensität komplett reduzierst. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mit meiner Athletin Annika Zein-Giles im Handbike auch zum Beispiel jetzt gerade mache. Dass sie jetzt schon intensive Einheiten immer noch mit drin hat, eine in der Woche, sodass man da wenig Dip hat. Andererseits würde ich auch sagen, darf das auch mal weniger werden, weil du kannst ja nicht jede Woche dann die VO2 Max um 1% steigern. Da braucht es dann auch mal wirklich so eine Phase, wo der Körper auch zur Ruhe kommen kann.
Okay, na, bin ich ja ein bisschen beruhigt. Also ich versuche mir da eh keinen Stress zu machen, aber war es natürlich direkt so irgendwie ein Gedanke gewesen, als ich dann ja sowieso für unser Thema da in die Research ein bisschen eingestiegen bin. Aber dann lass uns da gerne doch mal direkt anknüpfen, alle da draußen ein bisschen abzuholen. Also es wird sehr viel drüber gesprochen, gerade im Laufsport. Es wird immer so als die irgendwie, also sehr auch hervorgehoben, irgendwie als den Wert, den es zu erreichen gibt und beziehungsweise an dem es zu arbeiten gibt. Was ist denn die VO2 Max eigentlich? Und ja, vielleicht kannst du es auch direkt mal erklären, woraus sie sich zusammensetzt.
Okay. Ja, also die VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, wie man das auch bezeichnet, ist im Grunde die Menge an Sauerstoff, die unser oxidatives System, also das, was eben Sauerstoff nutzt, um Energie bereitzustellen, maximal aufnehmen, transportieren und verbrauchen kann. Und Was es mit dieser V2 Max auf sich hat, da feiern wir im Grunde jetzt gerade Jubiläum, nämlich ziemlich genau 100 Jahre V2 Max Forschung. So die ersten, ja, Surprise. Mhm. So die ersten Studien, die sich das mal wirklich angeguckt haben und auch wirklich gemessen haben, sind so aus dem Jahr 1923/24, wo sich ein renommierter Physiologe, nämlich Archibald Vivian Hill, also das ist so jemand, wenn man Sport studiert, dann kennen den Namen alle. Und die haben sich mal bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten angeschaut, wie die Sauerstoffaufnahme sich verändert über die Zeit. Also ein bestimmter Pace, sagen wir mal so grob 5,30 bis 3,45 waren so die Intensitäten. Und haben festgestellt, dass es eben bei höheren Geschwindigkeiten mehr Sauerstoff aufgenommen wird. Aber ab einer gewissen Geschwindigkeit steigt das mit der Zeit dann nicht mehr an. Das heißt, das wird dann auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr. Und daraus hatten die schon damals 4 Postulate rausgestellt, also 4 Grundannahmen, die sich zum allergrößten Teil bis heute immer noch halten. Und zwar erstmal, dass es ein theoretisches Maximum überhaupt gibt. Also, dass es nicht einfach mit der Zeit immer weiter ansteigt, sondern dass die maximale Sauerstoffaufnahme limitiert ist. Dass es Unterschiede zwischen den Individuen gibt, also interindividuelle Unterschiede, dass du vielleicht eine andere hast als ich. Dass es auch eine Voraussetzung ist für Leistungsfähigkeit, und da können wir gleich nochmal so drüber sprechen, also dass es die Ausdauerleistungsfähigkeit in einer gewissen Form determiniert und wahrscheinlich einer der wichtigsten Parameter ist. Und das ist so das letzte Postulat, dass die VO2 Max eben auch dadurch limitiert wird, wie gut der Körper Sauerstoff transportieren kann. Das heißt, es sind verschiedene Systeme beteiligt und die können dann jeweils auch diese maximale Sauerstoffaufnahme limitieren, aber eben auch durch Training sich anpassen.
Okay, ja, das war ja schon mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Auch spannend, dass es 100 Jahre tatsächlich jetzt her ist, dass wir irgendwie das als Parameter haben. Dann gibt es da ja so Formeln, ne, mit denen die berechnet wird. Erzähl doch gerne mal, wie man die VO2 Max dann konkret bestimmt.
Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdy mit den ganzen Formeln, aber ich versuche es so anschaulich wie möglich zu machen. Es gibt ein Prinzip, was im Deutschen vielleicht erstmal ein bisschen kurios klingt, und zwar ist das Ficksche Prinzip. Das geht zurück auf Adolf Fick aus dem 19. Jahrhundert, das ist also so ungefähr um 1870 entstanden. Also die Theorie gab es schon deutlich vorher. Und dieses Ficksche Prinzip geht davon aus, dass die Sauerstoffaufnahme allgemein, natürlich auch das Maximum, aber theoretisch auch die submaximale Sauerstoffaufnahme, sich aus 2 Komponenten zusammensetzt. Das ist einmal eine zentrale Komponente, die den gesamten Körper betrifft, und eine periphere, die eher auf Muskelebene ist. Zentral ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen das Volumen, was der Herzmuskel pro Zeit durch den Körper pumpen kann. Das nennt man das Herzzeitvolumen oder das Herzminutenvolumen. Das wird auch manchmal mit so einem Q und einem Punkt oben drüber abgekürzt. Also das ist das, was das Herz-Kreislauf-System pumpen kann. Und dieses setzt sich wiederum daraus zusammen, einmal wie schnell schlägt das Herz, ne? Also welche Herzfrequenz, das kennen wir ja auch, wenn wir jetzt unsere Laufuhr anhaben mit einem Brustgurt, dann können wir ja sehen, wie schnell unser Herz schlägt. Was wir nicht so gut sehen können, aber was auch damit reinspielt, ist das Schlagvolumen. Das heißt, mit jedem Schlag, wie viel Milliliter Blut kann unser System auswerfen? Und wenn ich die beiden zusammenrechne, multipliziere, komme ich auf das Herz-Minutenvolumen, und das ist der zentrale Anteil. Auf der anderen Seite gibt es noch eine weitere Größe, die nennt sich arteriovenöse Sauerstoffdifferenz. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber im Grunde geht es darum, wie viel Sauerstoff wird von der Muskulatur aufgenommen. Also wenn man sich vorstellt, ich hätte jetzt 200 Milliliter Sauerstoff pro Liter Blut drin. Das heißt, das wird quasi vom System zur Muskulatur gebracht und die Muskulatur sagt, weißt du was, ich bin hier in Ruhe, ich sitze hier gerade gemütlich und nehme einen Podcast auf, ich brauche nicht so viel Sauerstoff, ich lasse einfach die Hälfte durch. Das heißt, von den 200 Millilitern Sauerstoff sind am Ende noch 100 übrig, die Hälfte wurde genommen. Und bei Ausbelastung wissen wir, dass da deutlich mehr rausgenommen werden kann. Und diese arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, AVDO2, beschreibt quasi, ja, was der Muskel an Sauerstoff nimmt. Und das ist eher eine periphere Größe und auf Muskelebene. Und wenn man die jetzt raten möchte und sagen muss, was ist denn jetzt wichtiger, dann konnten Montero und Kollegen 2015 zeigen, wenn wir uns Verbesserungen der VO2 Max anschauen, dass die eher auf diesen zentralen Aspekt zurückzuführen sind. Also, dass sich das Schlagvolumen anpasst, dass der Herzmuskel sich verbessert und dass die AVDO2 nicht unwichtig ist. Aber wenn wir uns jetzt eher untrainierte Leute angucken, ist die zentrale Herz-Kreislauf-Anpassung schon das Wichtigere.
Okay, okay. Schon mal gut, da auch direkt so eine Einordnung zu haben. Ja, also wir haben jetzt quasi gelernt schon direkt, wie es konkret bestimmt wird. In der Praxis funktioniert das dann wahrscheinlich nur über eine Leistungsdiagnostik, oder? Weil es, ne, ich nehme mal an, das ist der einfachste und wahrscheinlich korrekteste Weg, das zu bestimmen.
Genau, also meistens ist es viel schwieriger, diese Komponenten zu messen, sondern das, was wir machen, ist, wir bestimmen die Sauerstoffaufnahme eigentlich mehr oder weniger direkt, also es ist eine indirekte Methode, aber nicht über die Komponenten, sondern über die Atemgase. Das nennt sich dann Spiroergometrie, also Spiro für Atmung, Ergo für, es wird gearbeitet, das kann Laufen, Radfahren, was auch immer sein, und Metrie, dass wir das eben entsprechend messen. Und was man dafür braucht, das hat man vorher auch nicht so richtig gewusst, ist ein Testverfahren, was auch dafür geeignet ist, diese VO2 Max wirklich messbar zu machen. Und worauf man sich momentan geeinigt hat, ist, dass das ein Protokoll, also ein Messaufbau sein soll, der möglichst schnell, also so zwischen 8 und 12 Minuten, zu einer Ausbelastung führt. Also um die VO2 Max zu bestimmen, wirklich valide, brauche ich diese Ausbelastung, die vielleicht manche ein bisschen eklig finden. Und das Spannende ist, dass eine Kollegin von mir, die Paula Sperlich, die heißt jetzt momentan Paula Aschendorf, also sie hat dann kurze Zeit danach geheiratet, die hat 2015 eine ganz spannende Studie gemacht, die man sehr gut nutzen kann, wenn man jetzt sich fragt, was soll ich denn jetzt für ein Protokoll machen? Weil in der Regel nutzen wir da das Laufband und jetzt gibt es manche, die steigern die Geschwindigkeit, so dass man nach 8 bis 12 Minuten ausbelastet ist. Es gibt andere Protokolle, die steigern die Steigung des Laufbandes, also es wird immer steiler und auch das kann genutzt werden. Dann gibt es manche Protokolle, die machen erst Geschwindigkeit bis so auf einen 4-10er-Schnitt auf den Kilometer und steigern dann die Steigung. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Und in der Studie haben sie das mal verglichen bei 14 trainierten Läufern mit so einer maximalen Sauerstoffaufnahme von 62 plus minus 4 Millilitern pro Minute pro Kilogramm. Da können wir ja vielleicht noch gucken, wie ist das einzuordnen. Spoiler, das ist schon eher ein trainierter Bereich. Und was die rausgefunden haben, ist, dass sich diese verschiedenen Protokolle nicht wesentlich unterscheiden. Das heißt, ich kann das sowohl über die Geschwindigkeit, über die Steigung, Erstgeschwindigkeit oder Steigung, und ich kann das sogar individuell machen. Also ich könnte sogar zu dir sagen, weißt du was, in 8 bis 12 Minuten solltest du ausbelastet sein. Hier ist der Knopf für die Geschwindigkeit, hier ist der Knopf für die Steigung. Mach, was du willst, du darfst nicht zurück. Aber du darfst es jederzeit steigern. Und selbst das hat ähnliche Werte gemacht. Am besten, wenn man jetzt ganz genau reinguckt, anhand bestimmter Kriterien, ob die VO2 Max auch wirklich erreicht ist, war wohl die Steigung wahrscheinlicher, dass das individuell passt. Aber im Mittel waren die alle gleich. Was man nicht machen sollte, ist ein Stufentest. Also das, was man vielleicht klassischerweise kennt, 3-Minuten-Stufen oder 5-Minuten-Stufen. Das hat zwei Gründe. Erstens dauert der Test viel, viel länger und hat nicht so schnell diesen intensiven Bereich. Das heißt, ich bin schon mal ein bisschen vorermüdet. Und dadurch komme ich eben nicht unbedingt auf meine maximale Sauerstoffaufnahme. Das nennt man dann, also die Sauerstoffaufnahme, die man im Rahmen von so Stufenprotokollen oder anderen Protokollen bestimmt. Die nennt man dann in der Fachsprache VO2 Peak. Also VO2 Peak heißt, das ist das, was wir maximal gemessen haben. Aber wir gehen davon aus, das ist nicht das Maximum. Und VO2 Max wäre, wir haben einen Rampentest gemacht und wir sind da zuversichtlich, dass es das Maximum war.
Okay, ja, spannend, dass es tatsächlich da, also dass der Stufentest zum Beispiel nicht geeignet ist. Das war mir jetzt gar nicht so sehr bewusst. Ich habe tatsächlich auch noch meine VO2 Max noch nicht bestimmen lassen. Huh. Ist natürlich was, was ich jetzt nach unserem Gespräch sicherlich eher vielleicht auch nochmal angehen werde. Werden wir ja auch vielleicht gleich rausfinden, weil es wird ja immer davon gesprochen, eine gute VO2 Max verbessert die Laufleistung. Lass uns da doch gerne mal einsteigen. So, was konkret sagt die VO2 Max denn am Ende eigentlich wirklich aus über das, was wir sportlich oder jetzt gerade auch spezifisch beim Laufen rausholen können?
Mhm. Wenn wir vielleicht kurz bevor wir so in den Leistungsbereich gehen, noch ein, zwei Sätze zum Thema Gesundheit verlieren. Weil es können ja jetzt auch Leute geben, die sagen, ach, ich bin da ganz zufrieden und ich brauche da jetzt nicht so einen hohen Wert. Ich muss nicht so leistungsfähig sein. Dafür ist es auch entscheidend und meistens der entscheidendste Faktor oder der wichtigste, wenn es um Ausdauerleistungsfähigkeit geht. Man spricht da auch vom sogenannten Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber diese, man nennt das auch kardiorespiratorische Fitness und das ist eben auch ein Gesundheitsmarker, die VO2 Max, scheint gerade, was so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Mortalitätswahrscheinlichkeiten angeht, einer der wichtigsten Sachen zu sein. Das heißt, selbst wenn ich mich nicht im Laufen, im Leistungsbereich bewege, scheint das sehr, sehr wichtig zu sein. Also da konnten zum Beispiel Meyers und Kollegen 2002 zeigen, dass wenn ich die VO2 Max ein bisschen verbessere, also plus 3,5 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, eine leichte Verbesserung, habe ich schon eine 12% höhere Überlebenswahrscheinlichkeit.
Oha, und dadurch, das ist
ne,
krass.
Das ist schon, ne, und jetzt überleg dir, was hättest du, wenn du 7 dich verbesserst, ne? Andersrum, es gab eine Studie von 2010, die hat sich angeguckt, über einen Zeitraum von 8 Jahren, was passiert mit den Leuten, wenn wir die jetzt klassifizieren am Anfang, hoch, niedrig, von der VO2 Max, wenn die sich jetzt verändern, also wenn die von einer niedrigen VO2 Max auf einen hohen Bereich gehen oder andersrum. Und das Mortalitätsrisiko verändert sich in einem Rahmen von 50%. Das heißt, wenn ich meine VO2 Max steigere, dann reduziere ich mein Mortalitätsrisiko um 50%. Andersherum, wenn die erst hoch ist und dann sehr stark abfällt und ich mich nicht mehr bewege, dann erhöht sich das Risiko. Also von daher ist es sowohl im klinischen Setting eine relevante Größe, um so grob zu wissen, wie sind wir aufgestellt. Und manche behaupten oder gehen davon aus, dass die VO2 Max, gerade was so Langlebigkeit angeht, mit Sicherheit nicht die alleinige, aber eine sehr, sehr entscheidende Größe sein kann. Das muss man vielleicht vorwegschicken für die Leute, die sagen, ah, ich will gar nicht so schnell laufen. Ja, aber da, auch selbst da ist VO2 Max schon ein spannender Parameter.
Ja, total. Also ich finde, das ist ein super großer Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich kenne es tatsächlich auch eher diesen Wert eigentlich aus dem ambitionierten Hobbysport. Ich habe, glaube ich, noch mit keinem nicht sportbegeisterten Menschen über die VO2 Max gesprochen. Also ist scheinbar auch noch nicht so vielleicht bekannt im Mainstream vielleicht einfach, fernab des Sports, ne?
Wobei man so gerade jetzt, ich arbeite ja an der Deutschen Sporthochschule Köln und da ist ja ein Professor sehr berühmt hervorgekommen, Professor Wilder Hollmann, und der hat da rauf und runter Leute getestet und auch geguckt, wie ist das bei verschiedenen Erkrankungen, und da gab es im Grunde immer wieder diesen Satz, dass wenn ich trainiere, speziell auch im Alter, dann kann ich es schaffen, 20 Jahre lang 40 zu bleiben. Also damit ist jetzt quasi nicht gemeint, ich reise in der Zeit zurück oder ich habe so das Bildnis des Dorian Gray irgendwo im Keller, sondern dass man es schafft, im Vergleich zu den nicht trainierenden älteren Leuten fitter zu sein. Und irgendwann hat er dann gesagt, so ja, ich glaube, ich muss meine Aussagen von damals korrigieren. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass man 20 Jahre lang 40 bleiben kann. Ich würde jetzt sagen, dass man 40 Jahre lang 40 bleiben kann.
Oha. Das also, ist auf jeden Fall ein Word, ja.
Ne, also damit will ich einfach nur hervorheben, dass das VOC Max-Thema nicht nur in der Ausdauer-Bubble und meine Top 5 und jetzt wird man richtig krass und dein Boost fürs Training, da kennen wir es ja meistens, aber dass es eben auch als Gesundheitsparameter eine Relevanz hat. So.
Ja.
Das war gut. Das war mir, glaube ich, wichtig. Und wenn du willst, können wir jetzt über die Leistungsfähigkeit reden.
Ja, super gerne. Also mich würde halt total interessieren, wie aussagekräftig das jetzt im Endeffekt ist, ne? Also ja, bestimmt es unsere Leistung oder inwieweit überhaupt? Vielleicht gibt es da auch Limits, ne?
Ja, also alles das, was ich jetzt gleich noch erzähle, muss ich vielleicht im Vorfeld sagen, ist jetzt ja nur auf diesen Parameter bezogen. Das heißt, ich würde ja immer mir mehrere Parameter anschauen. Ihr habt ja auch eine Folge zu Laktat gemacht. Das ist mit Sicherheit auch eine interessante Größe. Laufökonomie hattet ihr auch schon eine Podcast-Folge zu. Das ist gerade im Laufen meistens so die zweitwichtigste Größe, wenn wir uns jetzt angucken, nur wie korreliert die Wettkampfleistung, die Wettkampfgeschwindigkeit mit einem bestimmten Parameter. Also einfach nur zu gucken, wenn ich da einen hohen Wert habe, bin ich dann auch schnell. Ganz simpel. Ob das jetzt kausal ist, ist dann immer eine andere Frage. Also ob das eine aus dem anderen resultiert. Aber einfach, dass wir wissen, Leute mit einer höheren VO2 Max zum Beispiel sind schneller und das findet man auf verschiedensten Distanzen. Und das ist meistens, nicht immer, aber meistens eine der wichtigsten Parameter. Und aus unseren Studien war es meist so, dass die Laufökonomie dann so die zweitwichtigste Größe ist. Und danach kommen dann ein paar Sachen, die dann wirklich, die man sich auch anschauen sollte, aber die dann nicht so eine große Vorhersagekraft haben. Und die Vorhersagekraft der VO2 Max, die ist relativ gut gegeben. Da muss man jetzt nur gucken, wen schaut man sich an. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Leute angucke von einigermaßen untrainiert bis Profiniveau und ich würde jetzt in dieser großen heterogenen Gruppe diese Rechnung aufstellen, wie groß ist die Sauerstoffaufnahme, wie schnell kann ich einen Marathon oder einen 10-Kilometer-Lauf laufen, dann ist das meistens ein relativ guter Zusammenhang. Also dann kann ich einen großen Prozentsatz der Varianz aufklären. Wenn ich mir jetzt aber nur den Profibereich angucke, also die Leute, die jetzt, sag ich mal, ganz grob gesagt, einen Marathon unter 2,30, 2,15 laufen können, dann verliert die VO2 Max nicht an Bedeutung, aber an Vorhersagekraft. Weil die Leute, die dazu in der Lage sind, die haben alle schon so eine hohe Sauerstoffaufnahme, dass die meist nicht gut mit der Wettkampfleistung korreliert. Das heißt, es kommt leider immer darauf an, was wurde genau untersucht. In der Breite hat das einen ziemlich guten Zusammenhang zur Ausdauerleistungsfähigkeit. Je kleiner das Feld wird, je homogener die Leute sind, desto weniger. Aber es gibt verschiedene Distanzen, also von kürzeren Strecken bis zu Ultramarathonstrecken, wo man das immer wieder beobachten kann, dass die VO2 Max eine wichtige Größe ist.
Okay, also kann man eigentlich dann im Umkehrschluss fast sagen, dass sogar diesmal und ausnahmsweise dieser Parameter im Hobbysport vielleicht sogar eine größere Bedeutung hat als im Leistungssport?
Das ist eine gute Frage, weil ich bewusst nicht sagen möchte, dass im Profisport das keine große Bedeutung hat, sondern also dass ich damit nicht gut Vorhersagen machen kann. Wenn man jetzt sagt, das korreliert nicht, dadurch ist es unwichtig, dadurch trainiere ich es nicht, dann wird das nicht funktionieren, weil die Leute, die im Profibereich, im Laufen, im Triathlon unterwegs sind, die haben einfach, das ist so eine Grundvoraussetzung. Also du kommst sonst nicht in den Club der Leute, die da drin sind. Ob was jetzt letztendlich wettkampfentscheidend sind, das sind vielleicht ein paar andere Details. Und das Spannende, finde ich, in der Sportwissenschaft ist ja auch, dass man oft eben dieses Puzzlespiel hat von unterschiedlichen Stärken, vermeintlichen Schwächen oder Potenzialen, die man hat, was speziell auch den Laufsport sehr spannend macht. Ich muss dann immer an so ein, ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer noch kennen, so Flugzeugquartett oder Autoquartett, dann gibt es halt die eine Person, die hat vielleicht einen größeren Hubraum. Das wäre jetzt vielleicht im Bild die VO2 Max. Und die andere Person hat aber andere Vorteile und ist ökonomischer. Also ich würde es immer in so ein Gesamtbild einordnen. Aber ich würde nicht daraus ableiten, dass es im Profisport nicht auch wichtig ist. Auch da muss man es trainieren und unterhalten. Aber die Vorhersagekraft ist da nicht so gegeben. Aber Okay. Ich könnte im Hobbybereich, könnte ich aus der VO2 Max eher ableiten, wie schnell eine Person ist. Und im Profibereich eher nicht.
Aber man kann auf jeden Fall daraus schließen, dass es im Hobbysport durchaus Relevanz hat. Also es ist durchaus ein Parameter, mit dem wir uns beschäftigen dürfen oder auch vielleicht sollten, wenn wir zum einen natürlich unsere Gesundheit fördern wollen, das haben wir ja schon gelernt, aber eben auch schneller werden wollen. Also um es ganz simpel zu sagen, wir können mit einer besseren VO2 Max schneller laufen.
Genau, und da unterscheiden sich jetzt halt die unterschiedlichen Disziplinen so ein Stück weit. Also wenn du willst, kann ich mal so von den niedrigen Strecken anfangen, weil es könnte jetzt ja die Frage sein, ihr werdet ja wahrscheinlich in der Hörerschaft mehr im Bereich Langstrecke unterwegs sein. Aber ich würde sagen, man kann jetzt schlecht im Körper auch sagen, so ab dieser Streckenlänge oder ab dieser Belastungszeit, ab da wird das wichtig, so, sondern es ist immer ein Gradmesser. Aber was man schätzt, ist aus so Stoffwechselsimulationen, dass so der 800-Meter-Lauf schon mal zu 50% über den oxidativen Stoffwechsel abgedeckt ist. Das wird individuell unterschiedlich sein, ist sehr, sehr schwer zu messen, ist erstmal eine Schätzung. Aber das zeigt sich auch dahin, dass die Leute, die jetzt 400-Meter-Spezialistinnen und Spezialisten sind, dass die eher deutlich niedrige Sauerstoffaufnahmen maximaler Art haben als im Bereich 800. Also ich würde sagen, ab 800 können wir guten Gewissens sagen, da beginnt so die Relevanz immer mehr Einzug zu halten. Und Watanabe und Kollegen, die haben in diesem Jahr zeigen können, dass die 800-Meter-Leistung so ungefähr zu 63% zusammenhängt oder aufgeklärt werden kann über die VO2 Max. Ne? In unseren Studien, wir haben uns 1000, 2000, 3000 und 5000 angeguckt. Da war das je nach Streckenlänge unterschiedlich. Also bei 1000 Metern hatten wir so eine Aufklärung von 46%, also ein bisschen niedriger. Bei 2000 Metern waren wir so bei 65%, also ein sehr hoher Wert. Bei den 3000 Metern waren wir sogar bei 71%, also noch höher. Und in einer anderen Studie mit anderen Leuten, wo wir uns 5000 Meter angeguckt haben, da waren wir so bei 56%. Das heißt, das ist dann meist schon der Parameter, der so die größte Aufklärung liefert in diesem Streckenbereich. Aber anders ausgedrückt, wir wissen halt auch noch, dass ein großer Prozentsatz nicht aufgeklärt ist, was es spannend macht und wo man vielleicht auch noch andere Messgrößen mit aufnehmen kann.
Okay. Kannst du uns vielleicht, bevor wir da auch so ein bisschen einsteigen in wie jetzt auch ein Hobbysportler oder eine Hobbyläuferin die VO2 Max trainieren kann, vielleicht nochmal so vielleicht Beispiele geben für wie in welcher Größenordnung wir uns da vielleicht auch bewegen. Was ist denn eigentlich eine sehr gute VO2 Max? Was ist eine mittlere VO2 Max vielleicht nur? Was wäre eine schlechte, in Anführungszeichen natürlich, weil ich weiß, dass es auch sicher sehr individuell ist.
Ja, da gibt es tatsächlich zwei Studien zu, die sich genau damit mal beschäftigt haben. Es gibt aber grundsätzlich, wenn man jetzt das googelt, gibt es unterschiedliche Tabellen. Also ich beziehe mich jetzt auf Dupont und Kollegen von 2013, die das sich für Männer angeguckt haben und wie das in der Sportwissenschaft ist. Die Frauen werden natürlich erst einmal später analysiert, wo wir ja jetzt Gott sei Dank den Dreh gekriegt haben und jetzt mehr Studien auch an Frauen gemacht werden. Da gab es von De Croix und Kollegen dann 3 Jahre später so eine Einteilung für die Frauen. Und was man da normalerweise macht, ist, dass man so 5 Level bestimmt. Das nennen sich dann Performance Level. Und da gibt es 5 Stück. Das erste Performance Level ist so der untrainierte Bereich. Da liegen wir bei den Männern so unter 45. Und jetzt die Einheit ist Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn ich jetzt was sage, es ist immer eigentlich diese Einheit. Man könnte das auch absolut ausdrücken in Litern pro Minute. Für manche Sportarten ist das auch vielleicht sogar die wichtigere Größe, wie zum Beispiel im Rudern oder bestimmten Disziplinen des Radsports. Im Laufen wird es meist als relative maximale Sauerstoffaufnahme angegeben. Also der untrainierte Bereich bei den Männern unter 45, bei den Frauen unter 37. Dann gibt es den mäßig trainierten Bereich. Also das ist so, ich bin schon ab und zu sportlich, aber jetzt, ich trainiere jetzt nicht systematisch, sondern so, wie es gerade reinpasst vielleicht. Mäßig trainiert, das wäre bei den Männern zwischen 45 und 54 und bei den Frauen zwischen 37 und 48. Also die Frauenwerte sind immer ein bisschen niedriger. Dann gibt es den Bereich, wo wahrscheinlich ein Großteil von den Leuten, die jetzt gerade mithören, drin sind. So der trainierte Bereich, also vielleicht nicht so Top-Level, aber auch nicht ein bisschen trainiert. Da liegen wir so bei den Männern zwischen 55 und 64, bei den Frauen zwischen 48 und 52. Und um in den gut trainierten Bereich zu kommen, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, die Marathonzeit heißt das, weil Marathon-Performance schon noch relativ komplex ist. Da würde ich das nicht alleine aus der VO2 Max rechnen, aber der gut trainierte Bereich ist dann so bei den Männern zwischen 65 und 71. Das ist schon viel. Und bei den Frauen zwischen 52 und 58. Wenn wir jetzt darüber noch hinausgehen, also Level 5 erreichen wollen, dann müssen wir bei den Männern halt eben über 71 Milliliter pro Minute pro Kilogramm aufnehmen können und bei den Frauen über 58. Da ist aber noch lange nicht Schluss. Also das geht noch viel höher. Und ich habe mir mal rausgesucht, was so die höchsten VO2-Max-Werte waren für Männer und für Frauen. Wenn du willst, darfst du schätzen. Oder ich sag's dir, aber ich würde dich auch gerne schätzen lassen. Einfach, also du weißt jetzt ja schon, der Profi oder der Performance-Level-5-Bereich bei den Männern 71, bei den Frauen 58.
Ja, ich meine, das ist ja schon extrem hoch, ne? Und deswegen will ich jetzt auch hier nicht irgendwie eine crazy Nummer sagen. Aber wahrscheinlich wird es, wenn du sagst, wenn du guckst schon so, als wäre es wahrscheinlich eine hohe Zahl. Also es wird wahrscheinlich über 80 sein.
Bei den Männern oder bei den Frauen oder bei beiden?
Dann sage ich mal bei den Frauen 80, um nochmal ein bisschen höher zu setzen, die Zahl.
Okay, da bist du sehr, sehr gut unterwegs. 78,6. Also ich würde sagen, gerundet gibt Applaus. Also ist sehr gut. Und also ich habe das jetzt, gab jetzt keine Studie dazu, aber ich habe das in diesem Internet gefunden, mehrfach, dass das wohl die erste Marathon-Olympiasiegerin war, 1984, Joan Benoit. Also ich kann das, glaube ich, nicht richtig aussprechen, weil das für mich so französisch aussieht, aber die hat wohl knapp an der 80 gekratzt und seitdem ist wohl nichts in dieser Größenordnung mehr aufgekommen. Also da bist du schon sehr nah dran. So, jetzt bei den Männern.
Ich gehe einfach nur 10 höher und sage 90.
Okay. Die Antwort ist, da gibt es eine Studie von Bent Ronestad von 2019, die sich das untersucht hat. Und die Person hat einen Switch gemacht von Skilanglauf. Da hatte die Person schon so einen 70er-Wert, einen Wert in den 70ern. Der Sauerstoffaufnahme und hat dann in den Radsport gewechselt und hat da dann losgelegt. Und der will jetzt ein bisschen Spannung aufbauen. Und der höchste jemals gemessene Wert für eine maximale Sauerstoffaufnahme relativ ist von Oscar Swetson von 2012. Und der Wert ist 96,7.
Wow.
Das ist halt also knapp
fast 100. Ne?
Ja, also 100 haben wir noch nicht geschafft. Das ist jetzt so die nächste Sache, aber das ist schon, man kann sich das ausrechnen, was du da einfach für ein Schlagvolumen, was du für ein Herz brauchen musst. Das ist ungefähr doppelt so groß dann in der Auswurfleistung wie das, was wir jetzt im mäßig trainierten Bereich haben. Also es ist schon extrem. Also von daher, das ist so das Höchste, was überliefert ist.
Das ist extrem beeindruckend, ja. Müsste es theoretisch rein auf körperlicher Ebene ein Limit geben irgendwie?
Ja, also diese Frage nach so körperlichen Limits, die stellt sich ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen. So werden wir irgendwann mal also nicht wir beide jetzt, aber ja. Die Menschheit unter 9 Sekunden sprinten können? Werden wir irgendwann keine Ahnung, Hochsprung 3 Meter, Marathon unter 2 Stunden, sind wir ja sehr nah dran. In einem, also in einem artifiziellen Setting hat es schon jemand geschafft. Und das kann dir niemand so 100% gut sagen. Also wir können natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer überlegen, ja, also wenn wir das annehmen und das annehmen und das annehmen und das voraussetzen, dann könnte es sein, dass das rauskommt. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr nah dran, dass es fast nicht mehr höher geht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir die 100 irgendwann knacken. Also dass irgendwann Männer in der Lage sind, so diese 100 Milliliter aufzunehmen. Wobei man gerade bei der VO2 Max ja auch sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie wird das überhaupt bestimmt. Na, also da haben wir auch in unserer Arbeitsgruppe, mein Kollege Simon Nolte hat da sich hervorgetan, da haben wir vor kurzem so eine Übersichtsarbeit gemacht, dass wir uns angeschaut haben, wie wird das überhaupt beschrieben, was man genau macht. Weil es ist ja einmal die Messung, also so Spiroergometrie für die Leute, die sich da auskennen, ist nicht so die einfachste Methode, die muss man gut kalibrieren. Die Messsysteme sind einigermaßen empfindlich, das heißt, die muss man gut pflegen und so. Und dann ist aber auch die Frage, selbst wenn die Messung gut ist, wie gehe ich mit den Daten um? Und da haben wir uns eben Studien angeschaut und festgestellt, dass viele Studien gar nicht genau beschreiben, wie sie die Daten aufbereiten. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt Daten einmal sekündlich jeden Einzelwert nehme oder ich mache einen gleitenden Mittelwert über 30 oder über 60 Sekunden, dann werde ich natürlich ganz andere Werte haben. Und das haben wir rausgearbeitet und auch beschrieben, was wir empfehlen würden, was eigentlich zukünftige Studien immer reporten müssen. Das heißt, wenn du jetzt liest 96,7, dann wäre eigentlich super wichtig, nicht nur wie das Setup ist, welches Protokoll habe ich verwendet, war es ein Rampentestprotokoll und so weiter, welches Gerät habe ich genutzt, sondern eben auch, wie gehe ich mit diesen Daten um? Und das ist etwas, was momentan oder in den letzten Jahren immer noch nicht so 100% zufriedenstellend war, aber was jetzt hoffentlich besser wird. Und das muss man immer berücksichtigen. Aber ich glaube, irgendwann sind auch so physiologische Grenzen ausgereizt. Aber wann das genau so ist, wann du die Person hast, die Anlage, Genetik, Training, bestes, optimales Training, was immer das heißen soll, wenn alles irgendwie zusammenkommt, man verletzungsfrei bleibt, dann kann das solche Grenzen verschieben. Aber wir sind, glaube ich, insgesamt in den meisten Disziplinen sehr nah an dem, was möglich ist, bis eine Person kommt und es einfach macht.
Da hast du recht, ja. Und du hast gerade ja auch schon Veranlagung angesprochen. Das würde mich mal auch interessieren, gibt es da so Einschätzungen, wie viel, wenn wir jetzt bei der VO2 Max bleiben, eigentlich von der Genetik abhängig ist? Also wie sehr wird der Wert davon beeinflusst? Wie viel lässt sich durch das Training überhaupt eigentlich noch rausholen?
Wenn wir uns generell, sag ich mal, in der Sportwissenschaft mit dem Thema Genetik auseinandersetzen, dann hat man eigentlich immer einen Punkt, weil alles ja von der Genetik abhängig ist. Weil die Genetik ja im Grunde die Baupläne für unseren gesamten Organismus enthalten. Also die Erbinformation, unser Genom, also in Summe alles das, da steht ja quasi drin, wie ist ein Herzmuskel aufgebaut, wie sind Mitochondrien als Zellkraftwerke aufgebaut, wie ist die Muskulatur aufgebaut und so weiter und so weiter. Und wenn wir trainieren, ist es ja ganz vereinfacht so, dass wir bestimmte Reize setzen, die vom Körper wahrgenommen werden, übersetzt werden und die dann dazu führen, dass genau die Baupläne, die jetzt günstig wären, die in so einem IKEA-Katalog aus dem Schrank genommen werden und dann wird etwas Neues gebaut. Dass wenn ich Ausdauertraining mache, gibt es bestimmte, wir nennen das dann Signalwege, die in Gang gesetzt werden und die dann sagen, baue mir ein Mitochondrium. Und das hat eine Außenmembran, eine Innenmembran, 5 verschiedene Komplexe und so weiter. Und dann wird das im Rahmen der sogenannten Genexpression zusammengesetzt. Das bedeutet, Training hat immer was mit Genetik zu tun. Und egal, in welchem Bereich du dich bewegst, man landet eigentlich immer um die 50%. Das heißt, 50% sind ungefähr der Anteil, der genetisch vorbedingt ist. Anders ausgedrückt, du hast 50% Möglichkeit, daran was zu machen. Es gibt auch, das ist nicht so mein Fachgebiet, aber es gibt auch Studien, die sich dann genau angucken, welche Gene auf welchem Chromosom, die dann ganz abgefahrene Abkürzungen als Namen haben, hängen damit zusammen. Und dann gibt es eine andere Studie, die das dann doch nicht zeigt. Aber ich würde sagen, man hat einen relativ großen Einfluss, aber man muss wahrscheinlich damit leben, dass man eben nicht alles beeinflussen kann. Also nicht alle Leute mit dem vermeintlich besten Training auf der Welt und mit maximal Zeit und so werden in der Lage sein, wie Kipchoge laufen zu können. Andersherum, man hat trotzdem viel Möglichkeiten und wenn man viel investiert, ist der Ausdauerbereich ja und gerade auch die VO2 Max sehr, also ein sehr angenehmer Parameter, weil es schon einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen wie viel Training mache ich oder was mache ich im Training und wie verbessere ich mich. Aber es ist nicht 1:1 und nicht 100%.
Okay, also es muss niemand da draußen traurig sein, wenn er oder sie in Zukunft nicht die 100, den Wert 100 knackt. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen Veranlagung. Aber du hast ja schon angesprochen, trotzdem kann sich ja hartes Training auszahlen. Ne? Also 50, sagen wir mal, wir sagen 50% davon ist davon abhängig, wie wir unser Training gestalten. Das ist ja schon eine Menge. Also lass uns da gern mal einsteigen und ein bisschen drüber sprechen, was für Methoden wir denn da so anwenden können. Das ist ja sicherlich die Frage, die die Leute da draußen brennend interessiert.
Ja, ich kann vielleicht erstmal kurz anfangen, wie so diese Zusammenhänge sind, die wir untersucht haben. Also es gab eine sehr spannende Abschlussarbeit, die wir jetzt auch bald veröffentlichen wollen, von Marco Fuchs, der selber Ultramarathonläufer ist, aber auch Coachings macht. Und der hat sich in einer Studie damit auseinandergesetzt, wie hängt das Training von unseren Probanden zusammen mit dem, was wir im Labor messen, also verschiedenste Parameter. Davon ist die VO2 Max jetzt mal eine Größe. Und da hat er sich quasi das Training angeguckt, immer 12 Wochen, bevor wir die Testungen hatten. Also schon relativ umfangreich, 3 Monate Training. Und hat dann geguckt, wo gibt es irgendwie Zusammenhänge. Und wenn wir uns jetzt die VO2 Max angucken, in so einer Gruppe, das waren 17 Leute, da waren 3 Leute, die aus dem Sprint kommen dabei, 12 Leute aus der Mittel- und Langstrecke und 2 aus dem Bereich Ultramarathon. Also eine bunte Gruppe. Und da konnten wir rausfinden, dass das gesamte Trainingsvolumen, also Krafttraining, Lauftraining, Radtraining, alles zusammen, gibt eine signifikante Korrelation mit der VO2 Max, aber wir können da 23% aufklären. Also nicht viel. Also viel Training scheint als erster Indikator jetzt, ist eine kleine Stichprobe, scheint zu helfen, aber so richtig wissen wir es noch nicht. In unserer Studie war es so, Sprinttrainings zu machen, hing wiederum negativ zusammen. Also je mehr Sprinttraining, desto schlechter. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir hatten halt auch 3 Leute, die aus dem Sprint kommen, die viel gesprintet sind und die vielleicht jetzt auch ihre VO2 Max nicht so brauchen. Deswegen würde ich das jetzt nicht per se sagen, bitte macht keine Sprints, aber das zeigt, dass das jetzt nicht gut damit zusammenhängt. Also von daher kann man sagen, es ist noch nicht so 100% klar, dieses Training und das ist das Beste. Anders ausgedrückt, ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu trainieren. Und das ergibt sich auch aus größeren Meta-Analysen, also das, was wir immer so machen, wenn wir ein Gebiet haben, was gut beforscht ist, wo wir mal so eine Zusammenfassung haben wollen und so eine Einschätzung. Und speziell ist es ja so, dass viele Leute einen von 2 Ansätzen verfolgen. Entweder viel trainieren, also lange Läufe, öfter laufen und erstmal viel Trainingsvolumen anhäufen wollen. Und andere, die sind dann vielleicht eher auf dem Hit-Trip und sagen, ich mache Intervalle, weil ich habe gehört, VO2 Max und Intervalle lässt sich super trainieren. Und Miljanovic und Kollegen haben das mal 2015 zusammengetragen, 28 Studien, haben geguckt, wie effektiv ist Intervall- oder HIIT-Training im Vergleich zu keinem Training. Das gleiche auch für moderates Training und wie ist der Unterschied. Und was da rauskam, ist, dass beide Trainingsmethoden einen hohen Effekt auf die VO2 Max haben können. Also da kann sich das durchaus so um die 5 Milliliter pro Minute pro Kilogramm steigern. Bei HIIT war aber die Verbesserung in Bezug auf die Zeit schon ein bisschen größer. Und bei den Studien, die speziell mal HIIT und Low-Intensity miteinander verglichen haben, hatte man auch so 1,2 Milliliter pro Minute pro Kilogramm im Mittel einen Benefit eher durch das HIIT-Training. Das heißt, und das ist jetzt eine Studie, es gibt aber mehrere, die das immer wieder so zeigen. Das heißt, wenn ich meine VO2 Max steigern möchte, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, wenn ich jetzt, sage ich mal, grundsätzlich erstmal regelmäßig trainiere, also das vorausgesetzt, dass man durchaus, dass es sich lohnt, in die Intervalle zu gehen. Jetzt kann man sich aber fragen, also wenn man das jetzt weiterdenkt, dann sagt man ja super, dann mache ich jetzt nur noch HIIT. Dann mache ich nur noch Ballerei und nur noch auf die Bahn und schöne Umgebung, egal. Ich will meine VO2 Max erhöhen. Das geht wahrscheinlich eine Zeit lang sogar gut, aber man weiß aus anderen Studien wiederum, dass man langfristig wahrscheinlich maximal 2 intensive Einheiten pro Woche stemmen kann. Also mehr als 2 geht bei gut trainierten Leuten mal so eine Woche. Bei sehr gut trainierten Leuten, je nach Stoffwechsel, vielleicht auch 2. Langfristigen Erfolg hat man wahrscheinlich eher mit 1 bis 2 Einheiten in der Woche. Und eine Erklärung geht zurück auf eine Studie von Stanley und Kollegen von 2012. Die haben sich angeguckt, wie verändert sich so der Parasympathikus und der Sympathikus. Das sind ja die beiden Systeme, die eher für Erholung, Ruhe und für Erregung und körperliche Aktivität gesehen werden. Und die haben sich angeguckt, ne, wenn ich ein lockeres Training mache, dann dauert das auch weniger als 24 Stunden. Ich kann wieder loslegen. Bei so Schwellengeschichten, sogenannten Schwellengeschichten, also die irgendwie so in dem mittleren Bereich sind, kann das so zwischen 24 und 48 Stunden dauern, bis ich wieder fresh bin nach diesem Modell. Wenn ich jetzt aber HIIT mache, dann dauert das schon eher 48 Stunden ungefähr. Das heißt, wenn ich jetzt am Dienstag klassischerweise meine Intervalle mache, dann wäre der nächstmögliche Zeitpunkt, wenn man das berücksichtigen will, so Donnerstag, Freitag. Also Fazit, gerne HIIT einbauen, aber das ist auch nicht das allein Seligmachende. Und deswegen wird in der Praxis mehr oder weniger, und das ist jetzt, da machen wir ein ganz großes Fass auf, theoretisch, das sogenannte polarisierte Training machen. Und da kann ich nur sagen, also ich habe in meinem Podcast 2 Folgen gebraucht, um dieses Thema zu machen. Deswegen kann ich nur ganz kurz in einem Satz vielleicht das zusammenfassen. In welcher Weise man jetzt dieses polarisierte Training fährt, ist aus der wissenschaftlichen Sicht auch noch überhaupt nicht klar. Worauf man sich geeinigt hat, also es gab dann auch mal so ein Battle, wo sich dann 2 Wissenschaftsgruppen zusammengetan haben und die einen sagen, polarisiertes Training ist optimal und die anderen sagen, es ist nicht optimal und dann antworten die ersten wiederum auf das, was die zweiten geschrieben haben. Es ging so hin und her. Worauf die sich geeinigt haben, ist, dass der Großteil des Trainings, der Großteil der Trainingszeit in einem niedrigintensiven Bereich verbracht werden soll. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das meiste Training sollte locker sein und locker heißt wirklich locker. Also wenn ich mir subjektives Belastungsempfinden angucke, auf einer Skala von 6 bis 20, dann ist das so eine 11. Also wirklich das berühmte Laufen ohne zu schnaufen, locker, locker, locker.
Ja.
Und nicht in diesem mittleren Bereich. Und dann kann ich vielleicht noch eine HIIT-Einheit mit draufpacken. Und das scheint gut zu sein, aber wenn wir uns konkrete Prozente angucken, wissen wir noch nicht, was da ein Optimum sein kann. Aber diese Mischung aus intensiv und locker, die scheint einen Konsens zu finden.
Okay, also super spannend. Also ich meine, das ist ja eine total tolle Studie, die du uns da gerade präsentiert hast, die irgendwie gezeigt hat, ja, HIIT ist schon irgendwie das Nonplusultra, also ein knapper Sieg, ja, auch, ne, haben wir ja gelernt. Aber trotzdem ist es durchaus sehr effektiv. Man hat aber halt körperliche Begrenzungen, wie oft man es durchführen kann. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das die Krux. Oder vielleicht, ne, ohne es zu bewerten, das ist nun mal ein Fakt, dass wir nicht endlos viel HIIT machen können. Wurde jetzt in den Studien auch irgendwie angedeutet, wie genau dieses HIIT oder Intervalltraining mindestens, vielleicht wie lang es mindestens sein sollte, dass es effektiv ist oder wie hart es sein sollte. Also ich meine, auch da hat man ja Gestaltungsspielraum. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute da draußen jetzt natürlich gerne wissen wollen, wie denn das perfekte HIIT-Training dann sozusagen aufgebaut ist.
Ja, das ist, also es ist total spannend, weil ich werde damit auch in meiner universitären Arbeit ja immer wieder konfrontiert. So, was ist die perfekte Einheit? So. Und da würde ich einfach erstmal vorweg schicken, es geht im Training generell nicht um die einzelne Einheit. Auch wenn wir bestimmte, sag ich mal, Schlüsseleinheiten haben, wo wir zum Beispiel mal unsere Verpflegung testen, weil wir einen 30-Kilometer-Lauf machen und gucken, wie klappt das. Also es gibt schon, sag ich mal, wichtigere Einheiten und weniger wichtigere. Aber man sollte nicht überlegen, was ist die Einheit und die mache ich dann nur noch und dann werde ich gut, sondern es ist immer das gesamte Training, weil ich könnte jetzt dir sagen, mach ein HIIT-Training, wo du dich so richtig kaputt machst, also im Sinne von, du bist super ausbelastet, du hast sehr viel Zeit in einer sehr hohen Intensität verbracht. Das kann als einzelnen Reiz vielleicht stärker sein als so eine normale HIIT-Session, wo du vielleicht 15 bis 30 Minuten in diesem intensiven Bereich bist. Das Problem ist nur, das kann sein, dass du dann so ermüdet bist, dass der lockere Lauf am nächsten Tag flach fällt, weil du platt bist. Deswegen würde ich nie die Einheit suchen und aus einer systematischen Übersichtsarbeit, die wir im Radfahren gemacht haben, können wir auch gar nicht ableiten, was das beste HIIT-Training ist. Was man vermutet, das ist aber eine Vermutung, da haben wir noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, das wirklich zu bestätigen. Aber was man vermutet ist, dass wenn ich viel Zeit nahe an meiner VO2 Max verbringe, und nah heißt jetzt meistens oberhalb von 90%, entweder wirklich Sauerstoffaufnahme mit einer Maske, ist wahrscheinlich nicht so praktikabel. Was man dann eher macht, ist sich angucken in seiner Trainingssoftware, wie viel Zeit habe ich angesammelt in einer Einheit oberhalb von 90% meiner individuellen maximalen Herzfrequenz. Also nicht 220 minus Lebensalter, das ist meist nicht wirklich gut übereinstimmt, sondern in dieser Trainingszone. Und da hängt es jetzt davon ab, welchen Leistungsstand ich habe. Wenn ich Leute habe, die gerade anfangen, dann würde ich sowas machen, wie ich jetzt vor kurzem gemacht habe. Zum Beispiel 1,5 Minuten Belastung und dann 1,5 Minuten Pause. Oder Minute Belastung, Minute Pause. Und das erstmal 5 bis 10 Mal machen, um so reinzukommen. Später versucht man dann, diese Zeit nochmal etwas zu erweitern, indem man das Belastungs-zu-Pausen-Verhältnis verändert. Und das verändert man dann meistens so in diesem Bereich von 2:1. Also das ist so ungefähr das, was man oft empfiehlt. Und wenn man jetzt lange Intervalle macht, und lang heißt jetzt mehrere Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten, dann weiß man aus verschiedenen Studien, dass man zwischen den Intervallen eine Pause machen sollte zwischen 2 und 3 Minuten. Also 2 Minuten ist meist so das Minimum. Also wenn man Leuten jetzt in einer Studie sagt, macht so viel Pause, wie ihr braucht, aber so wenig wie möglich, dann landet man bei 2 Minuten. Aus meiner persönlichen Erfahrung, auch so als Trainer, nutze ich meistens eher die 3 Minuten. Und auch aus meiner eigenen Trainingserfahrung weiß ich, nach 2 Minuten ist mein Körper wieder ready. Aber so die 1 Minute noch zu haben, zu wissen, boah, jetzt kann ich mal durchatmen und ich bin jetzt bereit, das nächste Intervall wieder mich in diesen 90%-Bereich zu katapultieren, halte ich für nachhaltiger. Und da kann man dann gucken, dass man sukzessive diese Zeit vielleicht versucht zu erhöhen. wie man die Intervalle gestaltet, ist dabei sehr, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann diese klassischen Intervalle machen, 4 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten. Ich kann aber auch zum Beispiel sowas wie 30-30er machen, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause oder 30-15. 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Also im Punkto Intervalltraining fahre ich eigentlich immer mit so einem abwechslungsreichen Plan. Also wenn ich 6 Wochen hintereinander 4 Minuten Intervalle hätte, dann würde mir das sehr schwer fallen. Wenn ich eine Woche mal was Kurzes habe, eine Woche mal was Langes, dann mal vielleicht eine ganz andere Einheit, dann ist das schon, finde ich, besser. Voraussetzung grundsätzlich für das Intervalltraining würde ich sagen, oder generell so diese VO2-Max-Verbesserung, dass die Kohlenhydratmenge ausreichend ist. Das kann man sicherlich diskutieren, aber wenn ich hohe Intensitäten im Training machen möchte, dann brauche ich dafür auch entsprechend Kohlenhydrate, weil die eine bessere Energieausbeute pro Zeit haben. Also da würde ich mit so nüchternen Trainings, das wäre nicht meine Empfehlung, auch wenn es Studien gibt, die zeigen, dass bestimmte Signalwege dadurch stärker getriggert werden in der einen Einheit. Aber langfristig, glaube ich, macht es mehr Sinn, wirklich die intensiven Einheiten wirklich mit guten Kohlenhydratmengen zu absolvieren und da mal mit der Intensität spielen. Aber ob jetzt diese Annahme, dass viel Zeit in dieser Zone auch die VO2max mehr verbessert, haben wir bisher noch nicht bestätigen können.
Okay, aber an der Stelle dann auf jeden Fall, wie du gemacht hast gerade, ne, schon durchaus ein Appell, die Pausen zwischen den einzelnen Einheiten einzuhalten und vor allem auch ja, ne, für die ausreichende Verpflegung zu sorgen, damit das überhaupt die Wirkung entfalten kann, das Ganze. Okay, also ne, wir hatten jetzt HIIT, wir hatten durchaus trotzdem auch die gechillten Ausdauereinheiten im niedrigschwelligen Bereich. Gibt es noch andere Faktoren, die uns helfen können, unsere VO2max zu verbessern? Ich hatte natürlich jetzt auch das Thema Höhentraining im Kopf. Hat das einen Einfluss darauf?
Fürs Höhentraining habe ich in meinem Podcast 3 Folgen gebraucht. Insofern ist Höhentraining, ich muss vielleicht so anfangen. Es gibt von einem sehr geschätzten Kollegen aus Norwegen, der heißt Steven Seiler, der wird vielen Leuten schon ein Begriff sein. Der hat 2015 mal einen Vortrag gehalten und hat in dem Vortrag eine Trainingspyramide aufgestellt. Das ist so eine Anlehnung an, man kennt vielleicht aus den 50ern die Maslow'sche Bedürfnispyramide aus der Psychologie, dass es bestimmte Grundbedürfnisse gibt und wenn die erfüllt sind, dann kann ich mir über die nächsten Sachen Gedanken machen. Also dass zum Beispiel so physiologische Bedürfnisse, Essen, Trinken und so weiter, ist wichtiger als Sicherheit, ist wichtiger als dann Beziehung und so weiter. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass Steven Seiler oft so Modelle mit Pyramiden macht. Aber aus dem Grund, um darzulegen, was ist wirklich wichtig. Weil Höhentraining finden sich sehr viele Infos. Aber das ist auf dieser Pyramide, wenn wir uns das jetzt mal angucken, relativ weit oben. Und das bedeutet, das ist wahrscheinlich für die Leute relevant, die wirklich ambitionierte Ziele haben. Also die aus dem Leistungssport kommen. Und selbst da gibt es manche Leute, die das jetzt nicht so favorisieren. Also es ist auch kein Muss. Aber das ist wirklich was, damit würde ich mich beschäftigen, wenn ich regelmäßig trainiere, wenn ich auch regelmäßig meine HIIT-Einheiten mache, wenn ich ein gutes Verhältnis zwischen diesen beiden habe und so weiter. Und dann kann Höhentraining ein guter Reiz sein, weil was durch das Höhentraining ja passiert ist, wir setzen den Körper ja unter akuten Sauerstoffmangel. Man nennt das dann Hypoxie, also weniger Sauerstoff. Und das führt dazu, dass bestimmte Signalwege, also es gibt auch Signalwege im Körper, die dann halt Anpassungen machen, die sensitiv sind für diesen Sauerstoffmangel. Und wenn wir jetzt hier sitzen und ich davon ausgehe, dass du nicht auf 3000 oder 2000 Metern bist.
Richtig geschätzt.
Sehr gut. Sondern nahe normal Null. da wird dieser Faktor, um den es geht, nach 5 Minuten Halbwertszeit wieder abgebaut. Also der ist immer da, aber der hat keine große Rolle, weil der gar nicht so lange wirken kann. Wenn wir jetzt in die Höhe gehen, dann stabilisiert sich der. Das heißt, der ist dann nicht 5 Minuten Halbwertszeit an, sondern 30 Minuten. Und der kann dann länger wirken. Der setzt dann bestimmte Sachen in Gang. Und das sind eben auch Dinge, die beispielsweise den Sauerstofftransport verbessern. Das heißt, da werden auch zum Beispiel dann mehr vermehrte rote Blutkörperchen gebildet, die den Sauerstoff transportieren, die jetzt nicht 1:1 korrelieren mit der VO2 Max, also zum Beispiel Schlagvolumen. Das korreliert zu 90% mit der VO2 Max. Da ist der Zusammenhang sehr, sehr gut. Bei dem Erythrozytenvolumen, da ist es halt nicht so groß. Ne? Also da reden wir von so 30-40% Aufklärung. Aber es kann, sage ich mal, noch ein Benefit sein. Das Spannende ist, dass man generell bei solchen Trainings manchmal herausfindet, dass da Männer besser drauf reagieren als Frauen. Mhm. Da haben wir jetzt auch bei uns vor kurzem eine Abschlussarbeit geschrieben, wo es genau darum geht, mal zu gucken, wie wirkt Höhentraining bei Frauen. Und im Mittel ist das schon ähnlich. Aber dadurch, dass Frauen öfter mit ihrem Eisenstoffwechsel Schwierigkeiten haben, was periodenbedingt sein kann oder andere Hintergründe hat, muss man da vielleicht besonders aufpassen. Das heißt, man sollte dann wirklich das Blut checken, gucken, wie sieht der Eisenwert aus, wie sieht der Ferritinwert, also der Eisenspeicherwert aus. Weil wenn ich mit niedrigen Eisen- oder niedrigen Ferritinwerten dann in die Höhe gehe und da dann noch intensiv arbeite, womit man sehr vorsichtig sein sollte, dann kann es sein, dass ich meine Zeit, ich will nicht sagen verschwende, weil man lernt ja auch was, aber dass ich dann nicht den optimalen Reiz habe. Also Höhentraining ist eine sehr differenzierte Sache und man muss sich schon mit Physiologie ein bisschen beschäftigen. Man muss ein sehr gutes Belastungssteuerungsverhältnis haben. Man muss auf die Ernährung besonders achten. Also da hörst du raus, das kann man machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, mach das nicht. Aber es wäre nicht das Erste, woran ich denke, um jetzt das zu machen. Also wenn ich mache nächstes Jahr hoffentlich, wenn meine Wade hält, den ersten Marathon und ich habe jetzt noch nicht darüber nachgedacht, wo mache ich jetzt ein Höhentraining. Da gibt es ganz viele andere Sachen, die ich vorher machen kann. Und Höhentraining ist dann noch so was, was den Trainingsstimulus so ein bisschen feintunen kann.
Ja.
Das vielleicht so als Einordnung.
Ja, finde ich gut, dass du da so deine Einschätzung gibst. Wird meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen überbewertet im Hobbysport. Deswegen cool, da irgendwie nochmal auch ja, Studien und so zu hören, welchen Effekt das dann tatsächlich auch auf die VO2 Max hat. Wenn man so über Sauerstoffaufnahme nachdenkt, dann kommt man ja auch immer, finde ich, schnell zu dem Schluss, dass das auch was mit der Atmung zu tun hat. Gibt es Möglichkeiten, die Atemtechniken vielleicht zu feintunen, um da irgendwie nochmal was rauszuholen? Oder ist das vielleicht ein naiver Gedanke, weil da dann tatsächlich nicht so viel dran zu schrauben ist?
Nee, ich finde den Gedanken gut. Der war mir jetzt noch nicht so gekommen. Und das war eine von den Punkten, wo ich so mich nochmal, als ich dann die Frage im Vorfeld gelesen habe, nochmal einlesen wollte. Weil es gibt auch da Studien, die dann zeigen, ja, und hat mega die Effekte. Und dann guckt man nochmal genauer in die Studien. Und wir müssen ja bei den meisten Zeitschriften auch immer darlegen, ob es einen Interessenskonflikt gibt. Also, ne, so. Und wenn dann da aber drin steht, die Studie wurde gesponsert von diesem Gerät, was eben das macht, aber wir haben keinen Interessenskonflikt, dann ja. Würde ich sagen, wenn das dann auch eine Zeitschrift ist, die jetzt nicht so die Anerkennung hat, wäre ich damit vorsichtig. Dann muss man berücksichtigen, wer wird untersucht. Und da würde ich sagen, gibt es halt einen großen Unterschied, ob so ein Atemwiderstandstraining, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, wie das wirkt. Ich habe eine Studie herausgefunden von 2008 von Riganas und Kollegen. Und die haben sich 19 gut trainierte Ruderer angeguckt. Die haben für 6 Wochen trainiert, 5-mal in der Woche. Und die eine Gruppe eben mit diesem Atemwiderstandstraining, die andere ohne. Was sie da rausgestellt haben, ist, dass es in einem ja verhältnismäßig kurzen Zeitraum von 6 Wochen, ne, aber dass es da keine Veränderung der VO2 Max gab, also jetzt besser als die andere Gruppe. als auch die 2000 Meter Leistung auf dem Ruderergometer. Das heißt, da hat sich nichts getan. Wenn wir uns jetzt Parameter angucken, die, sag ich mal, die Kraft der Einatem- oder generell Atemmuskulatur sich anschauen, dann hat die sich um fast 30% verbessert. So. Der Übertrag bei, sag ich mal, trainierten Leuten, die jetzt mit der Atmung prinzipiell keine Probleme haben, ist aber wahrscheinlich gering. Das ist jetzt eine Studie, man könnte auch irgendwann eine Meta-Analyse machen, wenn es genug dazu gibt. Aber ich würde mich immer fragen, was ist der limitierende Faktor? Und wenn der limitierende Faktor Atmung ist, weil ich zum Beispiel eine chronisch obstruktive pulmonare Erkrankung habe, also COPD-Patientin oder Patient bin, aber jetzt einen Marathon laufen möchte, dann kann das vielleicht helfen, weil dann auch das ein limitierender Faktor ist. Man muss nur dazu sagen, dass zum Beispiel die Funktionsweise der Lunge, also das, was wirklich an den Alveolen passiert, dieser Gasaustausch, dass der wichtiger ist als jetzt Lungenvolumen. Also wenn wir uns Vitalkapazität angucken, der Unterschied zwischen maximaler Ein- und Ausatmung, dann hat das wenig mit VO2 Max prinzipiell zu tun. Wenn ich das aber nicht hinkriege, weil irgendwas ist, dann kann ich da auch den Gasaustausch verbessern. Aber es ist mehr das, was mit den Sauerstoffmolekülen, die in der Luft sind, die wir einatmen, die in der Lunge ins Blut kommen, die übers Blut in, also über den kleinen Kreislauf dann in den Lungenkreislauf aufgenommen werden, mit dem großen Kreislauf zu den Gewebe gebracht werden und zurück. Das hat dann nicht so viel zu tun mit Atemmechanik, muss nicht damit zu tun haben. Also das war das, was ich jetzt auch neu gelernt habe.
Okay, ja, spannend. Wie sieht es denn vielleicht auch im Bereich Ernährung aus? Also man weiß ja, dass zum Beispiel auch rote Beete da durchaus als Biohack irgendwie verwendet wird, um halt auch ja bestimmte Faktoren zu verbessern bei Läufen. Würdest du sagen, oder vielleicht hast du Studien dazu gesehen, ob es ja Lebensmittel gibt, vielleicht sogar Nahrungsergänzungsmittel gibt, mal ein ganz kritisches Thema, aber die da vielleicht auch nochmal helfen, die VO2 Max vielleicht schneller zu steigern?
Ja, man muss generell bei diesen Ernährungssachen, glaube ich, immer unterscheiden zwischen Dingen, die ergogen wirken, also die eine Leistungsverbesserung haben. Und das kann damit zusammenhängen, dass sich die VO2 Max verbessert oder auch nicht. Und meistens die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, wirken eher prinzipiell auf Leistungsfähigkeit, auf VO2 Max so bedingt. Also was man über die rote Beete, die ja auch ein relativ gesundes Nahrungsmittel ist, wenn man jetzt einfach rote Beete-Saft mag, hat man relativ gut die Möglichkeit, sehr viel davon aufzunehmen. Also in der hohen Dichte. Besser, also geht einfacher so für den Magen-Darm-Trakt, als wenn ich jetzt rote Beete koche oder so esse. Da ist dieser Saft oft das, was genutzt wird. Und das, was wir da uns da angucken, ist das Nitrat. Nitrat wird im Körper zu Nitrit umgebaut und über bestimmte Mechanismen führt das dazu, dass die Gefäße eine Vasodilatation erfahren. Das ist der schlaue Begriff für, dass es gefäßerweiternd wirkt. Das heißt, unabhängig von irgendeinem Training kann das auch dazu führen, dass ich Bluthochdruck entgegenwirke. Wenn die Gefäße weiter sind, dann brauche ich nicht so einen großen Druck. Das heißt, wenn ich da Probleme habe, ist das zum Beispiel etwas, was jetzt auf der Nahrungsmittelebene helfen kann. Und das kann auch für die Leistungsfähigkeit helfen. Ne? Weil es ja auch im Wesentlichen, wir hatten ja gesagt, VO2 Max hat etwas mit Sauerstofftransport zu tun. Das wirkt auf die Gefäße, die transportieren das ja auch mit. Von daher kann das auch Effekte haben. Es reicht jetzt nicht aus, ganz viel rote Beete-Saft zu trinken und dann zu hoffen, dass der Marathon gut wird. Das wird nicht gehen. Aber rote Beete ist eine der Sachen, die durchaus einen Effekt haben können. Ich bin gerade noch dabei, mich ganz tief in die rote Beete reinzulesen, weil ich da jetzt auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge zu machen will. Aber das, was ich bisher gelesen habe, sagt ja, kleine Effekte. Spannenderweise, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, scheint es wohl Sportarten zu geben, wo die rote Beete mehr wirkt und wo sie weniger wirkt. Jetzt kommt ihr ja mehr aus dem Laufen. Da muss ich sagen, ist Laufen eher von den Sportarten so, dass es nicht so den krassen Effekt hat.
Ach, spannend.
weil Sportarten wie zum Beispiel Rudern oder Kajak eher einen höheren Effekt haben. Also wenn ich die obere Extremität nutze, scheint das mehr zu wirken als Gesamtkörper oder Beine. Und das ist eine Vermutung, ist noch nicht wirklich gut belegt, ist, es gibt ja grundsätzlich zwei verschiedene Fasertypen, die Typ-1-Fasern, die Ausdauerfasern, die sehr ausdauernd sind, aber nicht so schnell. Und dann gibt es die anderen Fasern, die Typ-2-Fasern, die etwas ermüdungsanfälliger sind, aber dafür schneller. So, jetzt kann ich mir überlegen, für welche Sportart brauche ich was. Aber was man weiß, ist, dass die obere Extremität im Mittel, also Arme, mehr von diesen Typ-2-Fasern haben und dass die besser darauf reagieren. Jetzt habe ich ja eine Athletin, die Handbike fährt, also die ganze Zeit mit den Armen das macht. Und da wäre es für mich jetzt ja eigentlich mal spannend zu gucken, wie wirkt sich das da aus. Aber egal, ob es jetzt einen ergogenen Effekt hat oder nicht, oder die VO2 Max Mühe steigert, sind da viele Sachen drin, die helfen können. Also das war jetzt für Rote Beete. Bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln würde ich sagen, gibt es vielleicht auch Dinge, die akut wirken. Von manchen Sachen erhofft man sich ja, dass die so über eine Ecke wirken, also dass ich die nehme, zum Beispiel Koffein. Ich nehme Koffein, dadurch bin ich erstmal leistungsfähiger, wacher und habe dadurch vielleicht das Intervall ein bisschen schneller gemacht, dadurch mehr Energie umgesetzt und dadurch steigere ich meine VO2 Max mehr. Sowas kann ich machen. Alle anderen Sachen jetzt im Bereich Nahrungsergänzungsmittel würde ich auch da wieder sagen, braucht es das? Also man weiß, dass ich über Ernährung, Nahrungszufuhr und bestimmte Dinge das Training so ein bisschen feintunen kann. Aber das Wichtigste ist regelmäßig trainieren, ein paar Hit-Einheiten dabei, auf den Körper hören, sich auch Erholungsphasen zu gönnen und Konsistenz. Also Konsistenz steht über allem. Ne, also wenn ich jetzt gerade im Laufen, wenn ich dann mal 2 Wochen richtig Gas gebe und dann 4 Wochen nicht, so on-off, das wird dann nicht funktionieren. Das wäre etwas, was ich mir eher überlegen würde als der Bereich des Nahrungsergänzungsmittelmarktes.
Okay, ja, nee, also finde ich, ist eine gute Einschätzung an der Stelle. Habe ich mir auch schon gedacht, dass es jetzt nicht das eine Produkt geben wird, was uns das Training irgendwie abnimmt. Und das soll es ja auch gar nicht. Deswegen wichtig an der Stelle zu sagen, das gute alte Training ist dann in dem Fall doch das, was den entscheidenden Effekt bringt.
Das gibt es kostenlos, ne? Das muss man dazu sagen. Das Training gibt es kostenlos. Es kostet nur Zeit Schweiß. Und vielleicht so ein bisschen Schweiß.
Und Tränen.
Und Tränen, gut. Und man muss vielleicht ein bisschen mehr essen dann, weil man Energieumsatz hat. Also ganz kostenlos ist es nicht, aber man muss jetzt nichts extra konsumieren dann dazu.
Richtig, ja. Man zahlt jetzt nicht für irgendein Special-Produkt, da hast du recht. Was würdest du sagen? Jetzt haben wir ja super viel irgendwie über die VO2 Max gelernt. Ist es für HobbysportlerInnen relevant, die regelmäßig professionell messen zu lassen? Kann ich die irgendwie selber tracken oder reicht es, dass ich einfach meine Hit-Einheiten einbaue in die irgendwie eine pro Woche? Und dann wird sich meine VO2 Max sowieso verbessern. Muss ich das wirklich so ganz genau tracken lassen? Was sind da vielleicht die Vor- und Nachteile? Mhm.
Dadurch, dass ich jetzt selber kein Leistungsdiagnostikinstitut habe und ich deswegen keinen Interessenskonflikt deklären muss, um zu sagen, ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Das Thema Leistungsdiagnostik ist spannend und ich mache das auch gerne und meine Athletin kommt regelmäßig vorbei und das ist sicherlich etwas, um den Leistungsstand zu protokollieren, um auch vielleicht Trainingsbereiche daraus abzuleiten und in einem ambitionierten Bereich sicherlich nicht verkehrt. In einem absoluten Hobbybereich, wo es darum geht, ich mache vielleicht meinen Marathon mit einer eher undefinierten Zeit, ich möchte einfach fit bleiben und ich merke, dass ich ein bisschen besser werde, aber ich möchte auch so ein bisschen beliebig trainieren können, würde ich sagen, reicht es, so wie du es gesagt hast, konsistent dabei bleiben, Hit mit drin haben und dann braucht es, finde ich, meiner Meinung nach nicht eine Leistungsdiagnostik und auch keine Bestimmung der VO2 Max, weil ich werde so oder so im Training merken, ich habe meine Standardrunde und ich laufe die in der gleichen Geschwindigkeit und habe eine geringere Herzfrequenz, dann kann ich, wenn andere Bedingungen auch gleich sind, also Temperatur und Kaffeekonsum und so haben alles Einflüsse auf die Herzfrequenz, aber daran kann ich ja schon sehen, dass ich mit dem gleichen Anstrengungsempfinden, mit der gleichen Herzfrequenz schneller laufen kann oder andersrum. Insofern braucht es das nicht, würde ich sagen. Die Testung der VO2 Max ist zwar sehr spannend, auch so für die Einordnung, ist aber, finde ich, nicht so gut geeignet, um jetzt Trainingsbereiche zu definieren. Also der Stufentest, der jetzt gerade ja nicht so gut weggekommen ist für die Bestimmung der VO2 Max, hat meiner Meinung nach im Hobbybereich einen größeren Benefit insgesamt, auch wenn ich die VO2 Max nicht kriege, dadurch, dass ich viele andere Sachen bekomme, also Laktatwerte, vielleicht auch eine Übersicht über den Kohlenhydrat und auch vor allen Dingen den Fettstoffwechsel. Oder im Laufen, allem voran natürlich auch die Laufökonomie. Also wenn ich mir einen Test aussuchen könnte, würde ich eher ein Stufentestprotokoll wählen, als jetzt nur einen Rampentest. Ich kann natürlich auch beides machen. Was in einigen Diagnostikinstituten gemacht wird, ist, dass man einen Stufentest anfängt mit Spiro und Laktat, der Klassiker. Und ab einer gewissen Intensität, zum Beispiel 4 Millimol pro Liter Laktat, was so als standardisiertes Maß ist für den intensiven Bereich. Laktatwerte, habt ihr ja schon gesagt, sind sehr individuell. Aber ab dann macht man quasi eine schnelle Rampe hinten dran. Also ein ausgerammter Stufentest, dann ist das so das Beste aus beiden Welten. Ob jetzt dieses Testprotokoll vergleichbar ist mit einem Rampentest, den man in Ruhe macht, müsste man auch nochmal untersuchen. Aber ich würde sagen, die Schwelle, ab wann ich mir eine Leistungsdiagnostik gönne, allen voran, wenn ich natürlich auch das Geld dafür habe, ist, wenn ich sehr ambitionierte Ziele habe, oder wenn es mich interessiert natürlich auch, wenn ich jetzt sage, so, ach, jetzt möchte ich aber auch mal wissen, ob ich jetzt Performance Level 3, 4 oder 5 bin oder 2, dann kann man es natürlich machen. Aber im Hobbybereich, glaube ich, ist die Relevanz nicht so krass da. Wenn man das trotzdem abschätzen will, kann man das aber auch so machen, dass man sich ein bestimmtes Protokoll raussucht, also so einen Rampentest, und einfach so lange läuft, bis man nicht mehr kann. Wäre gut, also wir machen das bei unseren Laufbändern dann immer so, da ist dann wirklich so ein Gurt, so ein Brustgurt, den man dann hat, womit man gesichert ist. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt in jedem Fitnessstudio machen und am besten auch, dass Leute dabei sind und dass man zu Not ein Defi hat, falls was schief geht. Aber man weiß, dass die maximale Geschwindigkeit, die ich in so einem Test laufe, ziemlich, ziemlich stark korreliert mit der VO2 Max. Das heißt, das wird zum Beispiel im Radsport auch so gemacht. Da hat man seinen Ergometer zu Hause stehen, fährt diese Rampe und kriegt dann einen Wert für die VO2 Max. Das könnte man machen. Wozu ich nicht raten würde, jetzt kommen wir vielleicht so auf das Thema Wearables. Ich habe ja jetzt auch eine Uhr. Ich sage jetzt bewusst nicht welche, aber die sagt mir ja auch meine VO2 Max. Und nur damit du es weißt, meine VO2 Max liegt jetzt gerade bei 57, sagt die Uhr. Ich weiß ungefähr, wo sie ist. Ich müsste sie auch demnächst mal wieder bestimmen und weiß, dass das nicht wirklich nah dran ist. Oh. Und auch dazu gibt es eine Studie, die sich das mal angeschaut hat. Man muss vielleicht vorweg sagen, dass mein Problem mit diesen ganzen Uhren, so spannend ich die finde, und ich meine, als jemand, der Triathlon macht, muss ich natürlich alle Geräte haben. Ne? Das liegt in der Natur der Sache. Aber das Problem ist, dass diese Algorithmen für uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja eine Blackbox darstellen. Wir können uns so grob überlegen, was da reinfließt, aber die ganzen Hersteller, Firmen haben ja gar kein Interesse daran, das jetzt genau zu sagen, was da jetzt passiert. Ne? Deswegen aus der wissenschaftlichen Perspektive kann ich nur sagen, ich weiß nicht, was da drin ist, und damit ist für mich das Thema fast durch. Was man aber mal gemacht hat, und Molina Garcia und Kollegen haben das sich angeschaut mit 14 Validierungsstudien, die sich eben mit diesen Uhren beschäftigt haben. Und die haben das auch bestätigt, was ich schon vermutet habe, dass es eben nicht so gut passt. Aber ich kann dir noch eine etwas differenziertere Antwort aus der Studie geben, was sie da rausgefunden haben. Und zwar haben die rausgestellt, dass wenn man die Algorithmen mit Daten füttert, die jetzt so rein auf Ruhebasis sind, also sowas wie Ruheherzfrequenz, Gewicht und solche Dinge, wo ich jetzt keinen dezidierten Test habe, dann wird die VO2 Max überschätzt. Im Mittel 2 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, könnte man jetzt sagen, naja gut, im Mittel, dann ziehe ich die einfach ab. Problem ist, die Streuung, die diese Überschätzung hat, liegt bei plus minus 15. Das heißt, auf individueller Ebene kann ich damit nichts anfangen. Wenn ich jetzt einen Belastungstest mache, und da gibt es verschiedene, es gibt auch Herstellerfirmen, die sagen, mindestens so und so lang, mindestens so und so intensiv und so weiter. Also da sind viele Annahmen mit drin. Dann ist zwar im Mittel die Übereinstimmung bei fast, also die Abweichung bei fast null, also im Mittel minus 0,1. Also würden wir sagen, super. Aber da ist die Streuung plus minus 10 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Das heißt, selbst wenn das im Mittel gut passt, kann es sein, dass es bei dir 10 zu hoch ist und bei mir 10, 12 zu niedrig. Also aus den Uhren, die VO2 Max ableiten, halte ich für wenig aussagekräftig. Das höchste der Gefühle wäre noch zu sagen, man guckt sich das so grob im Längsschnitt an. Dass man im Längsschnitt, also über eine Zeit, hoffentlich sieht, dass die VO2 Max hoch ist, egal wie der Wert ist. Weil die guckt sich ja schon an, welche Herzfrequenz hast du da. Oder wenn man jetzt einen 5000 Meter Wettkampf hat, dann wird die ja verstehen, ah, du bist jetzt schneller. Wobei ich dieses Jahr eine 5 Kilometer Bestzeit aufgestellt habe. Und die Vorhersage, die die Uhr sagt, was ich laufen kann, die ist irgendwie 2 Minuten langsamer. Wo ich dann denke so, hey, du weißt doch, dass ich das gelaufen bin. Oder die sagt so, nee, das kann nicht sein. Das traut sie mir nicht zu. Also ich finde so Uhren, die sind toll. Die führen auch im Mittel dazu, dass wir uns mehr bewegen. Da gibt es auch Studien zu. Aber man sollte gerade auch solche Sachen wie eine VO2 Max nicht zu ernst nehmen. Ich habe schon gesagt, selbst wenn wir den Goldstandard nehmen, ist das teilweise nicht ganz einfach. Und auch die Datenaufbereitung. Und das können die Uhren einfach nicht leisten. Das würde ich nicht zu ernst nehmen.
Okay, also ganz klar, keine Empfehlung jetzt für den Parameter an der Stelle. Ja, an der Stelle kann ich auch nur auf unsere Folge zum Thema Wearables mit Professor Dr. Billy Sperlich verweisen. Da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen, ja, wie zuverlässig unsere Uhren beim Laufen dann wirklich bestimmen, was bei uns im Körper sozusagen abgeht. Ja, mal unabhängig davon, wie man es bestimmt, ab wann kann ich überhaupt messbare Effekte oder Verbesserungen von der VO2 Max erwarten, wenn ich jetzt anfange, da doch irgendwie konsistenter zu trainieren. Vielleicht habe ich vorher keine Hits gemacht oder nur unregelmäßig, vielleicht nur einmal im Monat. Wenn ich das jetzt anfange, einmal pro Woche zu machen, zusammen mit meinen regenerativen oder Zone 1, 2 Einheiten, ab wann wird das Früchte tragen? Kann man das sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das hängt davon ab, welches System wir uns anschauen. Natürlich wird alles das, was ich jetzt sage, davon abhängen, wo ich starte. Also meistens ist es ja so, dass die Leute, die jetzt eher Performance Level 1, 2 sind, schnellere oder höhere Effekte zeigen als Leute, die jetzt schon eh bei 70, 80 unterwegs sind. Aber Lundby und Kollegen haben das 2017 mal schön differenziert und hatten dann auch so eine Abbildung, wo es diese einzelnen Komponenten gibt. Also wir hatten ja gesagt, Schlagvolumen mal Herzfrequenz mal arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, AVDO2, das ist unsere VO2 Max. Und die haben so im Grunde 3 Stufen definiert, dass sie sagen, es gibt manche Effekte, die können schon teilweise nach Tagen messbar sein. Ob das jetzt schon die VO2 Max steigert, wage ich zu bezweifeln. Dann gibt es bestimmte Effekte, die sich so nach Wochen einstellen und andere eher nach Monaten und wieder andere nach Jahren. Und das, was wahrscheinlich so der erste Effekt ist, den man hat, wenn man jetzt neu einsteigt, ist, dass sich das Plasmavolumen erhöht, also der flüssige Anteil des Blutes. Das kann schon Effekte auf die VO2 Max haben, also speziell aufs Schlagvolumen, auch auf die AVDO2. Aber solange das jetzt nicht damit einhergeht, dass sich auch die roten Blutkörperchen erhöhen, wird das für die VO2 Max nicht so den Effekt haben. Also auch wenn das nach Tagen schon nachweisbar wäre, für die VO2 Max ist das wahrscheinlich jetzt noch nicht so der Trigger. Das heißt, die kurze Antwort wäre nach einigen Wochen. Und jetzt heißt einige Wochen, heißt das jetzt 2, heißt das jetzt 6, heißt das jetzt 8? Das kommt darauf an, wie intensiv ich das mache. Wenn ich wirklich auch intensive Einheiten mit drin habe und die Erholungszeiten da sind, wahrscheinlich etwas früher, als wenn ich jetzt nur locker trainiere. Da dauert es dann vielleicht ein paar Wochen länger, aber die Effekte sind dann auch da. Und das, da kommt dann zum Beispiel zu tragen, dass rote Blutkörperchen ansteigen, dass meine Kapillardichte sich erhöht, also die, die den Sauerstoffaustausch auch in den Geweben machen. Und dass sich auch meine Zellkraftwerke, die Mitochondrien, anpassen. Die können sich vermehren, die können größer werden, es können mehr werden und die können auch insgesamt effizienter werden. Dass wenn ich da Sauerstoff draufkippe auf ein Mitochondrium, dass es dann schneller Energie baut. Das ist ja das, was wir im Wesentlichen machen wollen. Das heißt also auch diese peripheren Anpassungen, mitochondrale Anpassungen, da gibt es auch ohne Ende spannende Studien zu. Da reden wir so von Wochen. Und das, was wahrscheinlich so mit am längsten braucht, was eher so in den Bereich der Monate bis dann später Jahre fällt, das sind so die ganzen kardialen Anpassungen, also Herzanpassungen, dass sich das Herz vergrößert in dem Volumen. Vor allen Dingen so die linke Herzseite, die ja den Körper, den großen Kreislauf versorgt. Die rechte passt sich auch an, aber nicht so stark. Und das ist einmal die Größe des Herzens, die Stärke des Herzens, also dass der Herzmuskel auch wirklich so, ne, also wie so, wie, wenn ich jetzt Bizeps-Curls mache, wird er auch größer. Also im Bild jetzt, also nicht jetzt mitnehmen, durch Bizeps-Curls wird mein Herz größer.
Ja.
Sondern das ist quasi, als wenn das der Herzmuskel Bizeps-Curls machte. Und dass auch, sag ich mal, die Kontraktilität gut wird. Ne? Also dass ich dann entsprechend ein gutes Füllungsvermögen habe, dass ich das gut, dass das gut compliant ist, nennt man das dann auch. Dass ich das gut ausdehnen kann und zusammendrückt. Und dann habe ich Herzanpassungen, die wahrscheinlich auch über lange Zeit für die Gesundheit gut sind, ne? Weil dadurch wird der Blutdruck sich verringern in Ruhebedingungen. Und gleichzeitig aber wird auch meine Ausdauerleistungsfähigkeit besser sein. Das wären so grob, sage ich mal, eine Einordnung, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, was so den Anpassungsbereich angeht. Also nach ein paar Wochen sollte ich da schon was merken. Und für bestimmte Sachen braucht es dann eher Monate.
Ja, mega. Ich meine, da kann man sich doch dann auf jeden Fall als Fazit mitnehmen, dass man, wenn man konsistent bleibt, da in ein paar Wochen auf jeden Fall schon mal positive Effekte hat. Selbst wenn es jetzt nicht konkret auf die Schnelligkeit sofort beim Lauf ist, es hat auf jeden Fall was Positives für die Gesundheit getan. Und das ist auch, glaube ich, eins so der größten Takeaways, die ich mir aus der Folge mitgenommen habe. Ich fand das sehr, sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast, dass eben auch gerade unabhängig vom Training, ne, wir wollen immer schneller werden, aber wir werden auch gesünder, wenn wir was mit, also für unsere VO2 Max tun. Und deshalb, ja, schon mal vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich fand, du hast das Thema wirklich sehr, sehr schön aufbereitet, hast auch auf jeden Fall super viele spannende Studien präsentiert, von denen ich vorher noch nichts wusste. Deshalb vielen lieben Dank, dass du da warst.
Dankeschön. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch, jetzt mich mit dir auszutauschen. Ich meine, dieser Parameter ist so vielfältig, da kann man, glaube ich, mehrere Folgen zu machen. Aber ich hoffe, dass jetzt so, sage ich mal, das große Ganze, so eine Übersicht da ist, dass man den Parameter nochmal differenzierter einordnen kann und dass man hoffentlich auch für das eigene Training was mitnimmt. Das ist ja auch oft so dieses, wenn das dann zu theoretisch wird, ist nett. Aber ich hoffe, dass auch einige Sachen rausgenommen werden können, was spannend ist und was man dann auf dem Platz oder draußen in der Natur dann umsetzen kann.
Ja, da bin ich mir sicher. Also ich freue mich, dass wir das Thema so detailliert angegangen sind und doch so verständlich. Ich hoffe natürlich auch, dass euch unsere HörerInnen dann ein paar Praxistipps oder vielleicht auch einfach nur spannendes Wissen mitnehmen konnten. Genau, wenn unsere HörerInnen dich jetzt noch weiter verfolgen wollen oder mehr von dir hören wollen, du hast ja schon angesprochen, du hast auch selber einen Podcast, du machst auch selber Podcast-Folgen, bist aber heute hier bei uns zu Gast. Erzähl doch gerne mal, was hast du da für Content, den du da raushaust? Wo können die Leute dich finden?
Also ich habe vor 2 Jahren, nachdem ich dann meine Doktorarbeit verteidigt hatte, angefangen mit Wissenschaftskommunikation im Bereich Podcast. Also vorher schon Videos gemacht für die Lehre und dann mit Podcast weitergemacht. Der Podcast heißt Exercise Inside Out. Und ich sage mal, das ist quasi der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ich würde sagen, es ist sehr breit aufgestellt. Also ich will da jetzt gar nicht nur in den Ausdauerbereich gehen, sondern je nachdem, mit wem ich dann spreche, also ich habe auch meistens dann Gäste da, geht es um verschiedene Themen. Wir hatten das Thema Menstruationszyklus und Training mit einer sehr engagierten Kollegin, Kraftanpassung, Regenerationsmethoden. Demnächst gibt es eine Folge zu Sportgeschichte. Also relativ breit aufgestellt für die Leute, die sagen, Sport ist interessant, aber ich möchte jetzt auch von der wissenschaftlichen Seite was mitnehmen. Und das findet man, also Exercise Inside Out, sowohl auf Spotify als auch, wie man so schön sagt, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe auch aus einfach Gründen des neuen Lernens von neuen Medien auch angefangen, das als Videopodcast zu machen. Das heißt, auf Spotify und auf YouTube, da würde man das finden. Und wenn ihr sonst noch irgendwie Fragen oder andere Anmerkungen habt, findet ihr mich unter YouTube als auch unter Instagram mit dem @OJQuitt, also für Oliver Jan Quittmann, also OJQUIT. Und da würde man dann auch andere Sachen finden, Videos, die ich mal für die Lehre gemacht habe. Dann bin ich noch im Bereich Science Slam unterwegs. Das ist quasi ein Format, wo sich WissenschaftlerInnen gegenseitig battlen. So ein bisschen wie Poetry Slam, nur schlauer, sagen manche. Also da hat man dann 10 Minuten Zeit und stellt sein Thema vor. Und da bin ich überall in Deutschland immer mal wieder unterwegs. Also da könnte man auch reinschauen. Also auf Instagram findet man das dann, YouTube und natürlich im Bereich des Podcasts.
Prima. Ja, also Leute, ihr habt es gehört. Oliver macht ganz, ganz tollen Content, auch breit aufgestellt, ne, fernab von unseren Gastauftritten jetzt hier. Also schaut sehr gerne mal in die Shownotes unserer Podcast-Folge. Da verlinke ich euch die ganzen Tipps, Hörtipps, Sehtipps, die Olli jetzt angesprochen hat. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann zeigt uns das auch sehr, sehr gerne, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Das hilft uns zumindest extrem. Ansonsten kann ich euch noch unseren Instagram-Account empfehlen, achilles.running. Lasst da auch gerne ein Follow da. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.